Hallo und herzlich willkommen zum PTA heute Podcast. Ein Rekordhitzewochenende liegt hinter uns. Ich hoffe, ihr seid alle gut durchgekommen, habt ausreichend getrunken und irgendwie Abkühlung gefunden. Ich bin auch wieder fit. Mich hat's ja leider letzte Woche etwas umgehauen, aber ich habe schon gemerkt, dass mich die liebe Melissa Gößling ganz wunderbar vertreten hat. Danke dafür, direkt am Anfang. Heute startet ihr wieder mit mir in die neue Woche und da letzte Woche der Weltdrogentag war, schauen wir uns direkt mal an, welche Rauschmittel in Europa am häufigsten konsumiert werden und was wir in der Apotheke darüber wissen sollten. Danach besprechen wir, wie ein Fersensporn behandelt wird und ob DEET Mücken anlocken kann. Klingt kurios, ich weiß. Später mehr dazu. Zum Abschluss hat Stiftung Warentest Sonnencremes für Kinder bewertet. Wir schauen, welche davon in der Apotheke stehen. Ich freue mich, dass es langsam kühler wird und dass ihr da seid. Mein Name ist Benedikt Richter und jetzt geht's los. Mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat letzte Woche in der Sonne ein kühles alkoholisches Getränk genossen? Ein Weißwein oder ein Aperol? Ja, dann seid ihr in guter Gesellschaft, denn ihr habt eins der beliebtesten Rauschmittel konsumiert. Zu den am häufigsten konsumierten psychoaktiven Substanzen zählen Alkohol, Nikotin und Cannabis. Daneben spielen auch Medikamente mit Missbrauchspotenzial sowie illegale Drogen wie Kokain, Amphetamine oder Ecstasy eine Rolle. Rauschmittel werden aus unterschiedlichen Gründen konsumiert, etwa zur Entspannung, zur Leistungssteigerung oder aus Neugier. Dabei gibt es sowohl legale als auch illegale Substanzen, die auf das zentrale Nervensystem wirken und das Bewusstsein, die Wahrnehmung oder das Verhalten verändern können. Am 26. Juni war der Weltdrogentag und der macht auf die damit verbundenen Risiken aufmerksam. Seit April 2024 führt Cannabis nicht mehr die Liste der illegal konsumierten Drogen in Deutschland an. Logisch, weil es nicht mehr illegal ist. Die am Europäischen Drogenreport 2024 beteiligten ExpertInnen schätzen, dass 22,8 Millionen Menschen zwischen 15 und 64 Jahren im Jahr 2023 in der Europäischen Union Cannabis konsumiert haben. Das entspricht rund 8% der EU-Bevölkerung dieser Altersspanne. Einen höheren Konsum süchtig machender Mittel verzeichnen die Forschenden in allen Ländern nur für Tabak bzw. Nikotin, Arzneimittelmissbrauch sowie Alkohol. Die traurige Zahl 2227 Tote infolge des Konsums illegaler berauschender Substanzen verzeichnete das Jahr 2023. Das war ein Rekordwert. Gegenüber dem Jahr 2022 entspricht das nämlich einem Anstieg um 12%. Und spannend diesbezüglich, davon entfallen 1844 auf Männer. Demgegenüber stehen 383 Frauen. Beide Gruppen übrigens mit einem Altersschnitt von 41 Jahren und damit eben nicht nur Jugendliche. Im Ranking der Rauschmittel liegt in Deutschland Tabak bzw. Nikotin mit Abstand auf Platz 1. Rund 4,4 Millionen Menschen erfüllten nach den Zahlen des epidemiologischen Suchtsurveys aus 2021 die Kriterien einer Nikotinabhängigkeit. Eine Arzneimittelabhängigkeit, und darunter fallen auch Opioide, liegt bei 1,8 Millionen Menschen in Deutschland vor. 1,6 Millionen Menschen sind alkoholabhängig. Cannabis folgt mit 300.000 Menschen. Noch hinter dem Sucht, aber nicht Rauschmittel, Glücksspiel mit 1,3 Millionen Menschen. Abhängig von sogenannten Stimulantien, also Kokain, MDMA, Amphetamin oder Methamphetamin, sind dagegen insgesamt, in Anführungszeichen, nur rund 150.000 Menschen in Deutschland. Spannend, wenn man sich dann mal überlegt, worauf in unserer Gesellschaft bei Debatten der Fokus liegt, wenn es um Rauschmittel geht. Naja, immer beliebter wird Kokain. Es nimmt mit geschätzten 4 Millionen Konsumenten im Jahr 2024 Platz 2 europaweit ein. Laut dem Europäischen Drogenbericht nimmt der Anteil an Kokain kontinuierlich zu. Allein im Jahr 2022 stellten europäische Behörden 323 Tonnen der Droge sicher. Immer wieder finden die Behörden dabei auch Produktionsstätten in Europa. Überdosierungen treten oft auf. Jeder fünfte Todesfall wegen eines Drogenabusus im Jahr 2022 geht auf Kokain zurück. Gemessen wird der Konsum übrigens auch über die Rückstände im Abwasser, die sich besonders in großen Städten wie Berlin, Düsseldorf, München oder Frankfurt finden lassen. Die Droge wird nicht nur geschnupft, sondern auch in Form von Crack geraucht und manchmal injiziert. Ecstasy, auch MDMA genannt, gehört zusammen mit Amphetamin und Methamphetamin zu den meistkonsumierten Rauschdrogen in Europa mit geschätzten 2,9 Millionen Konsumenten im Jahr 2022. Diese Stoffe werden in Pillenform eingenommen und haben sich vor allem in der Partyszene fest etabliert. Weltweit verzeichnen ExpertInnen einen zunehmenden Konsum von MDMA und anderen synthetischen Drogen. Mit MDMA verwandt sind allgemein die Amphetamine sowie das Derivat Methamphetamin, auch bekannt als Crystal Meth. Schätzungen zufolge konsumieren etwa 2,3 Millionen Menschen zwischen 15 und 64 Jahren Amphetamine. Sie stammen aus den gleichen Laboren, die auch MDMA produzieren. Dabei lassen sich bei zum Teil günstigen Ausgangsstoffen mit dem Endprodukt hohe Gewinne erzielen. Crystal Meth gilt als eine der Substanzen, die den Menschen psychisch und physisch am schnellsten schädigen. Heroin und andere Opioide nehmen eine Sonderstellung ein. Sie werden in der Regel injiziert, was im Vergleich zu anderen Drogen, die oral eingenommen oder geraucht werden, eine Hemmschwelle darstellt. Die Konsumenten von Heroin und anderen Opiaten in Europa werden zunehmend älter, beziehungsweise die Gruppe der Konsumenten altert, während kaum noch Jüngere dazukommen. Schätzungen zufolge nutzten rund 860.000 Menschen im Jahr 2022 Opioide. Auf der anderen Seite sind Opioide aber an 3 von 4 Todesfällen durch Überdosierung von Rauschdrogen beteiligt. Der Anteil an Heroin geht dabei innerhalb dieser Gruppe zurück, während etwa synthetische Opioide wie Fentanyl oder Nitrazene zunehmen. Von den eben erwähnten Substanzen haben wir alle schon mal gehört. Aber die Branche schläft nicht. Mittlerweile gibt es viele neue Substanzen, die man als PTA auch kennen sollte. Zum Teil sind diese neuen Rauschmittel auch nicht illegal, weil sie bislang in keiner Verbotsliste aufgeführt werden. Es handelt sich teilweise um bereits lange bekannte Substanzen, wie Lachgas, die jetzt so einen neuen Hype erleben, oder Xylazin, das als Beimischung zu anderen Substanzen jetzt quasi Karriere als Droge macht. Allein im Jahr 2023 fand die Drogenagentur der Europäischen Union, die EMC-DDA, mehr als 950 neue psychoaktive Substanzen. 26 davon wurden erstmals in Europa beschrieben. Darunter fällt das bekannte Lachgas, also die Stickstoffmonoxid. Es ist schon lange für seine berauschende und euphorisierende Wirkung bekannt und wird in Zahnarztpraxen noch selten zur Betäubung angewandt. Die meisten Anwendungen sind technisch, etwa als Aufschäumer oder inertes Triebmittel in Sahnedosen. Das Inhalieren aus Luftballons ist ein gefährlicher Trend, der mit Lähmungserscheinungen einhergehen kann. Dazu hatten wir auch schon mehrere Podcast-Folgen. Fentanyl als synthetisches Opioid wird medizinisch als Betäubungsmittel eingesetzt. Weil seine Herstellung günstig ist, findet es sich zunehmend als Beimischung und Streckung in Heroin. In den USA wird es als günstigere Alternative zu Heroin verwendet und ist verantwortlich für die dritte Opioidwelle mit vielen Toten. Jetzt kommen so ein paar eher unbekannte Substanzen, zum Beispiel die sogenannte Zombie-Droge Trank. Mit Q geschrieben wie Tranquilizer. Es handelt sich um den Wirkstoff Xylazin, ein Betäubungsmittel aus der Tiermedizin. Mit Heroin oder Fentanyl vermischt, verstärkt und verlängert es deren Wirkung um das bis zu 8-fache. Es hat allerdings auch starke Entzugssymptome und führt zu körperlichen Wunden. In den USA gilt es als Gefahr, in Deutschland und Europa ist es noch kaum vorhanden. Dann gibt es auch noch Flex, die neue synthetische Droge mit dem Wirkstoff Methylendioxypyrovaleron, MDPV. Gehört zu den Katinonen, hat ein hohes Abhängigkeitspotenzial, aber nur eine geringe Wirkdauer. Das führt oft zu Dauerkonsum. Wie Trank ist eine Nebenwirkung der Zerfall von Muskelgewebe. Die Substanzklasse der Nitazene ist ebenfalls auf dem Vormarsch. Man entdeckte sie vor einigen Jahrzehnten bei der Suche nach neuen Opioiden. Sie kamen aber wegen des Nebenwirkungsspektrums nie in die Arzneimittelanwendung. Die synthetischen Opioide sind rund 500 Mal stärker als Morphin. Sie finden sich wegen ihrer günstigen Herstellung als Beimischung in Heroin. Die Katinone hatte ich gerade schon erwähnt. Diese Wirkstoffe gehen auf das psychoaktive Katinon aus der Pflanze Kat zurück. Katkauen ist insbesondere in nordafrikanischen Ländern verbreitet. Seit dem Jahr 2010 sind synthetische Derivate wie Mephedron und Methylon im Umlauf. Oft werden sie als Badesalz oder Pflanzenschutzmittel getarnt. Also was den Bereich Rauschmittel angeht, gibt es nicht nur eine Vielfalt, die von Alkohol bis Mephedron reicht, sondern auch ein riesiges Geschäftsmodell, das mit der Abhängigkeit und Gesundheit von Menschen Geld macht. Viel Geld. Spannend für uns PTA, darüber ein bisschen Bescheid zu wissen. Je nachdem, wo eure Apotheke gelegen ist, kann es nämlich durchaus mal eine Frage zur Interaktion mit bestimmten Medikamenten geben. Aber wir wenden uns jetzt mal einem Thema zu, das wahrscheinlich in jeder Apotheke vorkommt, nämlich der Fersensporn. Vielleicht wart ihr als Vielsteher auch schon davon betroffen. Ab und an kommen KundInnen zu uns und fragen nach homöopathischen Mitteln, die zur Behandlung des Fersensporns angewendet werden sollen. Leider lässt sich das Ganze nicht mit einer einfachen Einnahme behandeln. Wir schauen mal, warum das so ist und was man empfehlen kann. Wichtig zuerst, woher kommt der Fersensporn eigentlich? Es handelt sich dabei um einen dornartigen Auswuchs am Fersenbein. Diese knöcherne Neubildung entsteht aufgrund einer langsamen Verkalkung am betroffenen Sehnenansatz. Der Fersensporn kann sich an zwei unterschiedlichen Stellen bilden. Zum einen quasi unten an der Plantarsehne, also der Sehnenplatte, deren Ansatz sich unterhalb der Ferse befindet. Diese Sehne reicht von der Ferse bis zu den Zehen. Zum anderen gibt es die deutlich seltener vorkommende Variante, bei der sich die Verknöcherung am Ansatz der Achillessehne ausbildet, der obere Fersensporn. Die Achillessehne verbindet die Wadenmuskulatur mit der Ferse. Warum sich ein Fersensporn ausbildet, ist noch nicht abschließend geklärt. Man geht davon aus, dass es aufgrund verschiedener Einflüsse zu kleinen Verletzungen an den Sehnenansätzen kommt, die langfristig zu einer Verknöcherung beitragen. Meist ist es ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren über einen längeren Zeitraum. Die meisten Personen, bei denen ein Fersensporn auftritt, sind zwischen 40 und 60 Jahre alt. Mögliche Ursachen sind Überlastungen, zum Beispiel durch langes Stehen oder Gehen, aber auch das komplette Gegenteil, nämlich intensiver Sport, zum Beispiel Joggen oder Fußball. Außerdem kann hartes Schuhwerk mit dünner Sohle, Übergewicht, eine verkürzte Achillessehne, eine verkürzte Wadenmuskulatur oder Fußfehlstellungen, zum Beispiel Spreiz oder Hohlfuß, das Risiko für einen Fersensporn erhöhen. In einigen Fällen verursacht der Fersensporn keine Beschwerden, häufig beschreiben die Betroffenen aber einen Schmerz, der insbesondere von der Belastung abhängt. Beim unteren Fersensporn spricht man von einer Plantarfasziitis, wenn es an der Plantarsehne zu einer Entzündung kommt. Die sorgt bei ca. 80% aller Betroffenen für Schmerzen. Typisch ist ein stechender oder brennender Fersenschmerz, der sich insbesondere morgens bei den ersten Schritten bemerkbar macht. Im Laufe des Tages werden die Symptome oft besser und können gegen Abend wieder schlimmer werden. Das hängt von der Bewegung ab. Der Schmerz bessert sich meist in Ruhe und verschlechtert sich bei Belastung. Schmerzen am Achillessehnenansatz treten typischerweise bei einem oberen Fersensporn auf. Der Bereich ist druckempfindlich und es kommt zu Schmerzen, wenn der Sehnenansatz gereizt wird. Typischerweise entsteht ein stechender Schmerz auf der Fersenrückseite, wenn man beispielsweise in engen oder sehr harten Schuhen läuft. Barfußlaufen verbessert häufig die Beschwerden. Was machen wir jetzt mit einem Kunden, der über solche Beschwerden klagt? Logisch, zum Arzt schicken. Meist kann mithilfe einer klinischen Untersuchung bereits festgestellt werden, dass es sich um eine Plantarfasziitis handelt. Der Fersensporn wird nämlich im Röntgenbild sichtbar. Die ärztliche Untersuchung dient zusätzlich dem Ausschluss anderer Ursachen, die ähnliche Symptome am Fuß verursachen können. Dazu gehören Kniefehlstellungen oder ein Bandscheibenvorfall, außerdem Stoffwechselstörungen wie Diabetes mellitus, Durchblutungsstörungen oder chronisch entzündliche Erkrankungen der Gelenke. Spätestens wenn die Beschwerden länger als 2 Wochen anhalten, sollte eine ärztliche Abklärung angeraten werden. Und so ein Fersensporn, der keine Probleme bereitet, der muss jetzt auch nicht unbedingt behandelt werden. Treten aber Beschwerden auf, dann zielt die Behandlung auf die Reduktion von Schmerzen und Entzündung ab. Durch verschiedene konservative Methoden heilt die Plantarfasziitis bei ca. 90% der Betroffenen innerhalb eines Jahres aus, wodurch auch die Schmerzen verschwinden. Welche Therapieansätze für die jeweilige Person sinnvoll sind, muss ärztlich abgesprochen werden. In Frage kommen Physiotherapie, zum Beispiel Faszientraining und Massage, Entlastung durch Sportpause und Schonung des Fußes, Ultraschall- und Radiotherapie, das Anstreben von Normalgewicht, Stoßwellentherapie sowie Schmerztherapie, zum Beispiel mit NSAR oder lokalen Glukokortikoiden oder auch Botulinumtoxin zur Injektion. Ein operativer Eingriff wird üblicherweise erst dann in Betracht gezogen, wenn konservative Maßnahmen ausgeschöpft sind. Dabei ist zu beachten, dass der Erfolg nicht garantiert ist und die Operation zudem mit Risiken verbunden sein kann. Es bedeutet aber nicht, dass wir in der Apotheke jetzt gar nichts empfehlen können. Hilfreich bei Fersensporn sind zum Beispiel Dehnungsübungen der Wadenmuskulatur, bequeme und schützende Schuhe, vor allem Sportschuhe, wenn häufig trainiert wird, Schuheinlagen mit weich gepolsterter Ferse oder mit Aussparung sowie eine Nachtschiene, die den Fuß im Schlaf in so einer leichten Dehnposition hält. Außerdem können in der Apotheke Hilfsmittel empfohlen werden, die der Druckentlastung am Fuß dienen. Geeignet sind da zum Beispiel Fersenkissen, gibt es von Gewohl als Fersenpolster G mit Gelwellen. Oder Silikoneinlagen, zum Beispiel von der Firma Bord, Silikon-Fersensporn-Polster mit Softspot. Außerdem Bandagen und Kinesiotapes. Bei oberem Fersensporn können auch Fersenkeile in Betracht gezogen werden. Mit solchen Hilfsmitteln lässt sich oft eine Linderung der Symptome spüren und dem Patienten kann gut und schnell geholfen werden. Sollte das nicht ausreichen, empfehlen wir selbstverständlich den Gang zum Arzt, wie man das als gute PTA ebenso macht. Vor ein paar Wochen habe ich hier im Podcast über so typische Marketing-Sprüche und Artikelüberschriften bezüglich des Sommers geredet und mich ein bisschen drüber lustig gemacht. Sowas wie Sommerzeit ist Reisezeit, Sommerzeit ist Erdbeerzeit. Heute sage ich aus eigener Erfahrung, Sommerzeit ist Mückenzeit, aber sowas von. Ich habe aktuell Stiche an Körperstellen, bei denen mir nicht bekannt war, dass Mücken dort stechen. Zum Beispiel direkt unter meinem Auge. Auch in den Apotheken steigt die Nachfrage nach Mückenschutz, sei es für den Paddelausflug, die Grillparty im Garten oder die Reise ins Malaria-Gebiet. Forschende haben herausgefunden, dass sich die Wirkung von Repellenz unter bestimmten Umständen quasi umkehrt, also Mücken nicht abhält, sondern sogar anlockt. Welche Bedingungen sind das und was bedeutet das für uns? Herausgefunden hat das ein internationales Forscherteam um Claudio R. Lazari von der Universität Tours in Frankreich bezüglich des Wirkstoffes DEET, also Diethyltoluamid. Ein häufig verwendeter Wirkstoff in chemischen Insektenabwehrmitteln. Die WissenschaftlerInnen gingen von der Prämisse aus, dass die sensorischen und molekularen Signalwege, die der Wahrnehmung von Repellenzien zugrunde liegen, noch nicht vollständig identifiziert sind und die Vielfalt der beschriebenen Wirkmechanismen die Entwicklung eines einheitlichen Modells behindert. Es wird zwar allgemein angenommen, dass Insekten auf Repellenzien auf eine festgelegte Weise, nämlich immer mit Abneigung, reagieren. Die Forschenden stellten sich aber die Frage, ob die Wahrnehmung von Repellenzien veränderbar sei, was die allgemein anerkannte grundsätzlich abwehrende Wirkweise von Insektenschutzmitteln in Frage stelle. Mit verschiedenen Experimenten testeten sie, ob die Reaktion der ägyptischen Tigermücke, auch Gelbfiebermücke genannt, auf DEET von Abneigung zu Anziehung verändert werden kann. Dazu trainierten sie einzelne Mücken mithilfe von Konditionierung darauf, DEET mit einer Blutmahlzeit zu assoziieren. Anschließend untersuchten sie, ob die Mücken, die mit Blut als positiver Verstärkung trainiert wurden, auch stechen würden, wenn ihnen DEET allein oder auf der Haut eines Wirts präsentiert wurde. In einer weiteren Versuchsanordnung trainierten sie die Mücken darauf, DEET mit Zucker zu assoziieren und testeten ihre anschließende Reaktion auf DEET allein. Und in allen Experimenten zeigte sich bei den trainierten Mücken eine Umkehrung der Wirkung des Insektenschutzmittels. Das ursprüngliche Vermeidungsverhalten wandelte sich in eine Anziehungsreaktion. Die WissenschaftlerInnen folgern aus ihren Versuchsergebnissen, dass Erfahrungen DEET attraktiv machen können, indem sie Assoziationen mit zwei belohnenden Kontexten herstellen, der Nahrungsaufnahme von Wirbeltierblut und der Nahrungsaufnahme von Pflanzenzucker. Die übliche Wirkung von Repellenzien sei also kein unumstößlicher Fakt, sondern könne von bestimmten Umständen beeinflusst werden. Diese Erkenntnis müsse nun in weiterer Forschung dafür genutzt werden, die Abwehrmechanismen gegen Insekten besser zu verstehen und Strategien für einen noch wirkungsvolleren persönlichen Schutz zu entwickeln. Ich persönlich hoffe ja, dass sie diese trainierten Mücken danach nicht freigelassen haben. Aber spannend, dass man Mücken trainieren kann, oder? Vom Flohzirkus habe ich schon gehört, aber Mückenzirkus, der war mir dann doch neu. Spaß beiseite, wie kann man sich vor Mücken schützen? Wir haben Repellenzien mit DEET, ist bekannt, oder Icaridin. Icaridin gilt zudem für Schwangere sowie für Kinder unter 3 Jahren als geeignet. Das Tragen langer, heller und engmaschig gewebter Kleidung kann das Risiko von Mückenstichen verringern. Besonders wirksam ist die Kombination mit einem geeigneten Insektenschutzmittel. Dann sollte man Moskitonetze über Betten oder Kinderwagen anbringen und Insektenschutzgitter an Fenstern und Türen installieren. Vor Einbruch der Dämmerung sollte man duschen, um den Schweiß und Körpergerüche zu entfernen, die Mücken anlocken können. Stehende Gewässer, insbesondere in den Abendstunden, sollte man möglichst meiden. Regentonnen, Gießkannen und andere Wasserbehälter regelmäßig entleeren oder abdecken, um Mücken keine Brutstätten zur Eiablage zu bieten. Ventilatoren und Klimaanlagen sorgen für kühlere Temperaturen und eine verstärkte Luftzirkulation. Beides kann dazu beitragen, Mücken fernzuhalten. Möglicherweise hält auch der Duft mancher Pflanzenmücken fern, dazu sollen zum Beispiel Tomaten, Eukalyptus, Katzenminze, Geranien, Lavendel, Zitronenmelisse, Basilikum, Rosmarin und Thymian zählen. Ich habe fast alles davon auf dem Balkon und wäre trotzdem gestochen. Aber N ist gleich 1 ist ja auch keine Evidenz. Sommerzeit ist nicht nur Mückenzeit, sondern auch Sonnenzeit und deshalb gibt es hier jetzt zum Abschluss für euch die Ergebnisse von Stiftung Warentest zu Sonnencremes für Kinder. 23 Cremes, Lotionen, Sprays und Roll-Ons hat Stiftung Warentest geprüft. Als erstes haben sie die ausgelobten Lichtschutzfaktoren kontrolliert und bei Nichteinhaltung sofort die Note mangelhaft, also 5,0, vergeben. Die Kandidaten fielen ebenfalls durch, wenn der Lichtschutzfaktor, also der UVB-Schutz, korrekt angegeben war, aber der UVA-Schutz nicht, wie von der EU-Kommission empfohlen, mindestens ein Drittel des Lichtschutzfaktors betrug. Wegen mangelnden UV-Schutzes fielen insgesamt 5 Sonnenschutzprodukte durch, darunter übrigens auch das teuerste im gesamten Test. Die Durchfaller sind Bübchen Sonnenlotion Sensitiv, Lichtschutzfaktor 50+, Eco Cosmetics Baby und Kids Sonnencreme, Lichtschutzfaktor 50+, Mabienne Baby und Kids Sonnencreme, Lichtschutzfaktor 50, Müller Lavozon Kids Med Sonnenmilch, Lichtschutzfaktor 50+, und Today Sun Kids Sonnenspray Sensitiv, Lichtschutzfaktor 50. Puh, kein Apothekenprodukt dabei. Gut, oder? Wenn der angegebene UV-Schutz der Testkandidaten im Labor bestätigt wurde, dann prüfte Stiftung Warentest die Anwendung, die Nutzerfreundlichkeit der Verpackung sowie Deklaration und Werbeaussagen. Hinzu kamen dann noch Labortests auf den Weichmacher DN-Hexylphthalat, der in hoher Konzentration fortpflanzungsgefährdende Eigenschaften besitzt, sowie erstmals die Prüfung der Inhaltslisten auf umweltkritische Stoffe wie bestimmte Sonnenschutzfilter oder Stabilisatoren, die biologisch nicht oder nur schwer abbaubar sind. Letztere führten bei fast allen Produkten zur Teilnote ausreichend und in der Folge dazu, dass erstmals keine Kindersonnencreme die Gesamtnote sehr gut erreichte. 3 Produkte bewertete Stiftung Warentest mit der Note befriedigend, weil sie zusätzlich zu den umweltkritischen Stoffen auch den Weichmacher DN-Hexylphthalat enthielten, wenn auch in ungefährlichen Dosen. Das waren die Cetaphil Sunkids Liposomale Lotion, Lichtschutzfaktor 30, hat die Note 2,6 bekommen. Dann La Roche-Posay Antelios Ufamune 400 Dermopediatrics Hydratisierende Lotion, Lichtschutzfaktor 50+, ebenfalls Note 2,6. Und HIP Babysanft Sonnenspray Ultrasensitiv, Lichtschutzfaktor 50+, Note 2,8. In La Vera Naturkosmetik Sonnenlotion Sensitiv Kids, Lichtschutzfaktor 50, mit der Note 3,3 sind weder umweltkritische Stoffe noch besagter Weichmacher enthalten. Hier basiert die Note befriedigend auf der nicht überzeugenden Anwendung. Im Praxistest beklagten die Prüfer die dickflüssige Konsistenz und den auf der Haut verbleibenden weißen Film. Für Kinder, die sich ohnehin ungern eincremten, sei die Sonnencreme wegen ihrer ungünstigen Handhabung nicht zu empfehlen. Was die Kombination aus UV-Schutz und Umweltverträglichkeit angehe, liege das Produkt jedoch ganz vorn. Und das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Woche mit angenehmen Temperaturen. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder hier. Auf dass euch Mückenstiche und Sonnenbrand erspart bleiben. Bis dahin und gehabt euch wohl.